Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 29. Juni. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Könige, Kapitel 14, Vers 23 bis Kapitel 16, Vers 18. Über König Jerobeam, den Zweiten von Israel. Im 15. Regierungsjahr von Amazia, dem König von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn von Joasch, König von Israel. Er regierte 41 Jahre lang in Samaria und tat, was dem Herrn missfällt, genauso wie Jerobeam, der Sohn Nebats, der die Leute des Reiches Israel zum Götzendienst verführt hatte. Doch gelang es ihm, alle Gebiete, die zum Reich Israel gehörten, zurückzuerobern, von Lebo Hamat bis hinunter zum Toten Meer. Damit ging in Erfüllung, was der Herr, der Gott Israels, durch seinen Diener versprochen hatte, durch den Propheten Jona, den Sohn von Amittai aus Geth-Hefer. Denn der Herr hatte gesehen, wie erbärmlich schlecht es um die Israeliten stand, dass sie allesamt am Ende waren und dass niemand mehr da war, der ihnen hätte helfen können. Noch hatte der Herr ja auch nicht beschlossen, das Reich Israel vom Erdboden verschwinden zu lassen, und so half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn von Joasch. Was es sonst noch über Jerobeam zu berichten gibt, über seine Taten und Erfolge, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Dort wird auch berichtet, wie er Gebiete von Damaskus und Hamat für Israel zurückgewann, die einst zum Reich Davids gehört hatten. Als Jerobeam starb, wurde er in der Grabstätte der Könige von Israel bestattet. Sein Sohn Zechaja wurde sein Nachfolger. Über König Asaja, Usia von Juda. Im 27. Regierungsjahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asaja, der Sohn von Amazia, König von Juda. Er war 16 Jahre alt, als er König wurde und regierte 52 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem. Er folgte dem Vorbild seines Vaters Amazia und tat, was dem Herrn gefällt. Die Opferstätten rings im Land ließ er jedoch bestehen, sodass das Volk auch weiterhin an diesen Städten Opfer darbrachte. Der Herr schlug Asaja, sodass er aussätzig wurde. Er blieb es bis zu seinem Tod und musste in einem abgesonderten Haus wohnen. Sein Sohn Jotham war Palastvorsteher und führte anstelle des Königs die Regierungsgeschäfte. Was es sonst noch über Asaja und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Als Asaja starb, wurde er in der Davidstadt, in der Grabstätte seiner Vorfahren, bestattet. Sein Sohn Jotham wurde sein Nachfolger. Über König Zechaja von Israel. Im 38. Regierungsjahr von Asaja, dem König von Juda, wurde Zechaja, der Sohn Jerobeams, König von Israel. Er regierte 6 Monate lang in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt, genau wie seine Vorfahren, und hörte nicht auf mit dem Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Leute im Reich Israel verführt hatte. Schallum, der Sohn von Jabesch, machte eine Verschwörung gegen ihn. Er erschlug ihn in Jibleam und wurde sein Nachfolger. Was es sonst noch über Zechaja und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Damit war das Wort in Erfüllung gegangen, das der Herr zu König Jehu gesagt hatte. Er hatte ihm nämlich versprochen: Deine Nachkommen werden bis in die 4. Generation auf dem Thron Israels sitzen. Und so war es geschehen. Über König Schallum von Israel. Schallum, der Sohn von Jabesch, wurde König von Israel im 39. Regierungsjahr des Königs Asaja von Juda und regierte einen Monat lang in Samaria. Dann rückte Menahem, der Sohn von Gadi, aus der Stadt Tirza an, drang in Samaria ein, tötete Schallum und wurde selbst König an seiner Stelle. Was es sonst noch über Schallum zu berichten gibt und über die Verschwörung, die er angezettelt hatte, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Menahem übte grausame Rache an der Stadt Tifsach, weil sie ihm die Tore nicht öffnen wollte. Er rückte von Tirza heran und richtete unter den Bewohnern der Stadt und ihrer Umgebung ein Blutbad an. Allen schwangeren Frauen ließ er den Leib aufschlitzen. Über König Menahem von Israel. Im 39. Regierungsjahr von Asaja, dem König von Juda, wurde Menahem, der Sohn von Gadi, König von Israel. Er regierte 10 Jahre lang in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt, und hörte nicht auf mit dem Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Leute im Reich Israel verführt hatte. Als Tiglat-Pileser, der König von Assyrien, gegen Israel anrückte, zahlte ihm Menahem 1000 Zentner Silber als Gegenleistung dafür, dass der Assyrerkönig zu ihm stand und ihn als König von Israel bestätigte. Das Silber brachte er dadurch zusammen, dass er allen Grundbesitzern in Israel eine Abgabe von 0,5 Kilo auferlegte. Daraufhin zog der Assyrerkönig aus Israel ab und kehrte in sein Land zurück. Was es sonst noch über Menahem und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Als er starb, wurde sein Sohn Pekachja sein Nachfolger. Über Pekachja von Israel. Im 50. Regierungsjahr von Asaja, dem König von Juda, wurde Pekachja, der Sohn Menahems, König von Israel. Er regierte 2 Jahre lang in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt, und hörte nicht auf mit dem Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Leute im Reich Israel verführt hatte. Sein Adjutant Pekach, der Sohn von Remalja, zettelte eine Verschwörung gegen ihn an. Unterstützt von 50 Männern aus Gilead, überwältigte er den König im inneren Turm des Königspalastes von Samaria. Er tötete ihn und wurde selbst König an seiner Stelle. Was es sonst noch über Pekachja und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Über König Pekach von Israel. Im 52. Regierungsjahr von Asaja, dem König von Juda, wurde Pekach, der Sohn von Remalja, König von Israel. Er regierte 20 Jahre lang in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt, und hörte nicht auf mit dem Götzendienst, zu dem Jerobeam, der Sohn Nebats, die Leute im Reich Israel verführt hatte. Während der Regierungszeit Pekachs fiel der Assyrerkönig Tiglat-Pileser in Israel ein. Er eroberte die Städte Ijon, Abel-Beth-Maacha, Januach, Kedesch und Hazor sowie die Landschaften Gilead und Galiläa, das ganze Stammesgebiet von Naphtali eingeschlossen. Er besetzte das Land und führte die Einwohner weg nach Assyrien. Im 20. Regierungsjahr Jotams, des Königs von Juda, zettelte Hoschea, der Sohn von Ela, eine Verschwörung gegen Pekach an, tötete ihn und wurde selbst König an seiner Stelle. Was es sonst noch über Pekach und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Über König Jotam von Juda. Im 2. Regierungsjahr Pekachs, des Königs von Israel, wurde Jotam, der Sohn von Asaja, König von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusha und war eine Tochter Zadoks. Er tat, was dem Herrn gefällt, und folgte in allem dem Vorbild seines Vaters Asaja. Die Opferstätten rings im Land ließ er jedoch bestehen, sodass das Volk auch weiterhin an diesen Stätten Opfer darbrachte. Jotham baute das obere Tor am Tempel des Herrn. Was es sonst noch über ihn und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Während seiner Regierungszeit begann der Herr Rezin, den König von Syrien, und Pekach, den Sohn von Remalja, den König von Israel, gegen Juda loszulassen. Als Jotham starb, wurde er in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Stadt seines Ahnherrn David bestattet. Sein Sohn Ahas wurde sein Nachfolger. Über König Ahas von Juda. Im 17. Regierungsjahr Pekachs, des Königs von Israel, wurde Ahas, der Sohn Jotams, König von Juda. Er war 20 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Er tat nicht wie sein Ahnherr David, was dem Herrn gefällt, sondern folgte dem schlechten Beispiel der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn als Opfer verbrennen und folgte damit der abscheulichen Sitte der Völker, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. An den Opferstätten auf den Hügeln und unter allen heiligen Bäumen opferte er den fremden Göttern. Ahas ruft den Assyrerkönig zu Hilfe. Als Ahas regierte, rückten König Rezin von Syrien und König Pekach von Israel, der Sohn von Remalja, gegen Jerusalem heran und belagerten es. Sie kamen aber nicht dazu, es anzugreifen. Rezin konnte jedoch Elat unter syrische Kontrolle bringen. Er vertrieb die Judäer aus der Stadt und die Edomiter kamen dorthin zurück. Sie wohnen noch heute dort. Ahas ließ damals Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, folgende Botschaft überbringen: Ich bin dein Diener und dein Sohn. Der König von Syrien und der König von Israel greifen mich an. Komm und rette mich aus ihrer Hand. Zugleich ließ Ahas dem Assyrerkönig alles Silber und Gold, das sich in den Schatzkammern des Tempels und des Königspalastes befand, als Geschenk überbringen. Der Assyrerkönig hörte auf die Bitte von Ahas. Er zog gegen Damaskus, eroberte die Stadt und führte ihre Bewohner nach Kir in die Verbannung. König Rezin tötete er. Ahas verfügt Änderungen im Tempel. König Ahas ging nach Damaskus, um mit Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, zusammenzutreffen. Als er dort den Altar sah, den die Assyrer errichtet hatten, schickte er dem Priester Uria ein Modell davon und eine genaue Beschreibung, wie er ausgeführt war. Nach diesen Angaben baute Uria auch in Jerusalem einen solchen Altar und hatte ihn schon vollendet, noch ehe Ahas aus Damaskus zurückkehrte. Als der König nach Jerusalem zurückkam und den Altar vorfand, weihte er ihn persönlich ein. Er stieg die Stufen zum Altar hinauf und verbrannte für sich ein Brandopfer und ein Speiseopfer, goss ein Trankopfer aus und sprengte das Blut der Tiere, die als Mahlopfer geschlachtet worden waren, an die Wand des Altars. Zwischen dem neuen Altar und der Vorderfront des Tempelhauses stand bis jetzt noch der frühere Altar, der aus Bronze war. Ahas ließ ihn dort entfernen und rechts von seinem neuen Altar aufstellen. Dem Priester Uria befahl er: Von jetzt an werden die regelmäßigen Brand- und Speiseopfer am Morgen und am Abend auf dem großen neuen Altar dargebracht, ebenso die Brand-, Speise- und Trankopfer für den König und für das ganze Volk. Auch alles Blut der Tiere, die für die Brand- oder Mahlopfer geschlachtet werden, wird an diesem Altar ausgegossen. Den Bronzealtar will ich dazu benutzen, die Eingeweide der Opfertiere zu untersuchen. Der Priester Uria machte alles so, wie der König es angeordnet hatte. König Ahas ließ auch die Leisten und die Kessel von den bronzenen Kesselwagen aus dem Tempel wegholen, ebenso die 12 bronzenen Rinder, die das große runde Becken, das Meer, trugen. Das große Becken bekam einen Unterbau aus Stein. Im Tempel gab es einen überdachten Platz, von dem aus der König am Sabbatgottesdienst teilnahm, und ebenso einen besonderen Eingang für den König. Beides ließ Ahas mit Rücksicht auf den assyrischen König beseitigen. Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 21 bis 40. Der Entschluss zur Reise. Nach all diesen Ereignissen entschloss sich Paulus, über Mazedonien und Griechenland nach Jerusalem zu reisen. Danach, sagte er, muss ich auch Rom besuchen. Zwei seiner Helfer, Timotheus und Erastus, schickte er nach Mazedonien voraus. Er selbst blieb noch eine Weile in der Provinz Asien. Gefährliche Unruhen in Ephesus. In dieser Zeit kam es wegen der neuen Lehre zu schweren Unruhen in Ephesus. Es gab dort nämlich einen Silberschmied namens Demetrius, der silberne Nachbildungen vom Tempel der Göttin Artemis verkaufte. Das brachte ihm und den Handwerkern, die er beschäftigte, einen schönen Gewinn. Dieser Demetrius rief alle, die in diesem Gewerbe tätig waren, zusammen und sagte: »Männer, ihr wisst, unser ganzer Wohlstand hängt davon ab, dass wir diese Nachbildungen herstellen. Und ihr werdet erfahren haben, dass dieser Paulus den Leuten einredet, Götter, die man mit Händen macht, sind gar keine Götter. Er hat mit seinen Reden nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast überall in der Provinz Asien. Es besteht aber nicht nur die Gefahr, dass er unseren Geschäftszweig in Verruf bringt. Nein, auch die Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis wird schwinden. Es wird noch dahin kommen, dass die Göttin ihr Ansehen vollständig einbüßt. Sie, die heute in der ganzen Provinz Asien und überall in der Welt verehrt wird.« Als die Männer das hörten, wurden sie wütend und riefen: »Groß ist die Artemis von Ephesus!« Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und die Leute stürmten ins Theater. Gaius und Aristarch, Reisegefährten von Paulus aus Mazedonien, wurden von der Menge gepackt und dorthin hingeschleppt. Paulus selbst wollte sich der Menge stellen, aber die Jünger ließen ihn nicht aus dem Haus. Auch einige hohe Beamte der Provinz, die ihm freundlich gesinnt waren, warnten ihn durch Boten davor, sich im Theater sehen zu lassen. Unter den dort zusammengeströmten herrschte große Verwirrung. Alle schrien durcheinander und die meisten wussten nicht einmal, worum es ging. Die Juden schickten Alexander nach vorn und einige aus der Menge erklärten ihm den Anlass. Alexander winkte mit der Hand und wollte vor dem Volk eine Verteidigungsrede für die Juden halten. Aber als die Leute merkten, dass er Jude war, schrien sie ihn nieder und riefen 2 Stunden lang im Chor: »Groß ist die Artemis von Ephesus!« Schließlich gelang es dem Verwaltungsdirektor der Stadt, die Menge zu beruhigen. »Männer von Ephesus«, rief er, »in der ganzen Welt weiß man doch, dass unsere Stadt den Tempel und das vom Himmel gefallene Standbild der großen Artemis hütet. Das wird kein Mensch bestreiten. Beruhigt euch also und lasst euch zu nichts hinreißen. Ihr habt diese Männer hergeschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt noch unsere Göttin beleidigt haben. Wenn Demetrius und seine Handwerker Anklage wegen Geschäftsschädigung gegen irgendjemand erheben wollen, dann gibt es dafür Gerichte und Behörden. Dort können sie ihre Sache vorbringen. Wenn ihr aber irgendwelche anderen Forderungen habt, muss das auf einer ordentlich einberufenen Volksversammlung geklärt werden. Was heute geschehen ist, kann uns leicht als Rebellion ausgelegt werden. Es gibt keinen Grund für diesen Aufruhr, wir können ihn durch nichts rechtfertigen.« Mit diesen Worten löste er die Versammlung auf. Psalm 147. Gottes Macht in Natur und Geschichte. Halleluja, preist den Herrn. Ja, es ist gut, unserem Gott zu singen. Es macht Freude, ihn mit Liedern zu preisen. Der Herr baut Jerusalem wieder auf, die aus Israel verschleppten, bringt er wieder heim. Er heilt alle, deren Herz zerrissen ist, und verbindet ihre Wunden. Er allein kennt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Unser Herr ist gewaltig, groß ist seine Macht, seine Einsicht hat keine Grenzen. Die Erniedrigten richtet er auf, doch alle, die sich gegen ihn erheben, wirft er zu Boden. Stimmt ein Loblied an für den Herrn, singt unserem Gott zum Klang der Harfe. Er bedeckt den Himmel mit Wolken, schafft den Regen herbei für die Erde, lässt das Gras auf den Bergen wachsen. Allen Tieren gibt er ihr Futter, auch den jungen Raben, die danach schreien. Viele verlassen sich auf ihre schnellen Pferde und die starken Muskeln ihrer Krieger. Sie alle sind dem Herrn zuwider. Doch seine Freude hat er an Menschen, die ihn ehren und ihm gehorchen und die mit seiner Güte rechnen. Preise den Herrn, Jerusalem, rühme deinen Gott, du Zionstadt. Er schafft Sicherheit in deinen Mauern, er segnet das Volk, das in dir wohnt. Glück und Frieden gibt er deinem Land, mit bestem Weizen macht er dich satt. Er schickt seine Befehle auf die Erde und schnell erreicht sein Wort das Ziel. Er lässt den Schnee wie Wollflocken fallen, er streut den Reif wie Asche aus. In Brocken schleudert er den Hagel und schickt den Frost, dem keiner widersteht. Doch wenn er ein Wort spricht, beginnt es zu tauen. Sein Atem lässt die Bäche wieder fließen. Seine Weisungen gibt er den Nachkommen Jakobs, Regeln für das Leben seines Volkes Israel. Für kein anderes Volk hat er das getan, kein anderes kennt seine Weisungen. Preist den Herrn, Halleluja! Sprüche, Kapitel 18, die Verse 4 und 5. Tief wie das Meer sind die Worte eines weisen Menschen, unerschöpflich wie ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Es ist nicht recht, den Schuldigen zu begünstigen und dem Schuldlosen sein Recht zu verweigern. Soweit die Bibellese und die Losung von heute steht in Jeremia Kapitel 20, Vers 11. Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Und aus 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 12 dazu. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, ganz fröhlichen und ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.